Jetzt kommt der Ersatzprediger des heutigen Tages. Also das mit der Lesung vorhin, das war ich, aber die Predigt, das ist jetzt Dieter.
Bist du der Dresdensohn?
Genau, so wird es gemacht werden. Dieter rief mich an, weil er hat gemeint, er will sich uns nicht antun mit seiner Stimme, die er hat. Und das Thema der heutigen Predigt ist Judas Iskariot. Die meisten von euch kennen ihn, wahrscheinlich. Er ist derjenige, der Jesus verriet. Er hat ihn verkauft für 30 Silberlinge oder zum Preis von 30 Silberlinge hat er ihn verraten an die Pharisäer. Ist nicht so viel Geld, ist ungefähr das Monatsgehalt eines Handwerkers gewesen, war der Preis für einen Sklaven. Und wenn man sich Judas zunächst mal so vielleicht oberflächlich mit der Thematik beschäftigt, denkt man sofort, also er wird in Jesusfilmen meistens dargestellt mit schwarzem Haar, ein kleines Spitzbärtchen, also der Listige, dieser Hinterhältige, dieser Verräter, dieser Bösewicht, Judas Iskariot. Lesen wir mal ein paar Stellen, damit wir wissen, was genau geschehen ist. Die erste in Matthäus 26, Verse 14 bis 16. Da heißt es, da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den Hohepriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will euch ihn verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Noch einmal eine andere Stelle. Und zwar dass er ihn verriete. Das heißt, so viel wie Judas hat Jesus ausgeliefert. Er hat ihn verraten, er hat Geld dafür genommen. Wäre Judas aber nur geldgierig gewesen, wäre er nur darauf ausgewiesen, Jesus auszuliefern, dass er endgültig ausgeräumt wäre, dann würde die nächste Stelle nicht dazu passen. Matthäus 27, 3 bis 6. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er, also Jesus, zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an, das sie tut zu? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Nur der hinterhältige Bösewicht passt nicht ganz zu Judas. Obwohl Jesus über ihn gesagt hat, er ist ein Verräter, der Satan wird von ihm Besitz nehmen und es wäre besser für einen Menschen mit einem Mühlstein, um den Hals im tiefsten Punkt der Erde versenkt zu werden, als den Menschensohn zu verraten. Also das Urteil war klar über Judas. Aber ich glaube nicht, dass er nur der Verräter war, sondern wie die meisten, obwohl es im Neuen Testament nicht geschrieben steht, denke ich auch, dass Judas versucht hat, Jesus zum Handeln zu zwingen. Er war, wie alle anderen Juden, hat er gewartet auf diesen Messias. Er hat gewartet auf jemanden, der aufräumt, der den Juden wieder diesen Stellenwert gibt, den sie hatten einige Jahrhunderte zuvor, vor allem zur Königszeit von David und von Salomo. Er hatte gewartet auf einen Herrscher, der stark ist. Und natürlich hat er in seiner Position, in seiner eigenen, auch etwas für sich dabei erhofft. Aber er wollte nicht, dass Jesus ein geistlicher Herrscher wird. Er wollte nicht, dass Jesus ein geistlicher König ist. Er wollte nicht, dass dieses Reich, von dem das ganze Alte Testament über gesprochen wird, ein Reich ist, das nicht in dieser Welt ist, sondern in einer zukünftigen. Das alles wollte er nicht. Er hat seinen eigenen Willen nicht gebeugt unter Gottes Willen. Und ich frage euch, wie viel von Judas steckt in euch? Ist Judas wirklich nur so dieser böse Verräter oder ist nicht so vieles von ihm auch in uns, wo wir uns schwer tun damit, unseren eigenen Willen unter Gottes Willen zu beugen? Wir haben letzte Woche in der Predigt gehört, wie schön es ist, Auto zu fahren, autonom zu entscheiden, selbst zu fahren. Ich entscheide, wann ich losfahre und entscheide, wo ich hinfahre. Und ich kann als Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel wirklich sagen, das ist ein Vorteil, wenn man ein Auto hat, wenn man selber entscheiden kann. Auch wenn es Nachteile gibt und man keinen Parkplatz findet, im Stau steht oder sonstiges, aber trotzdem kann man selber die Dinge durchziehen, selber die Dinge entscheiden. Und wir Menschen wollen das. Wir wollen Entscheidungskraft haben für unser Leben und tun uns irrsinnig schwer dabei, unser eigenes Leben unter Gottes Willen zu stellen. Matthäus, Kapitel 7. Vers 21 bis 23. Ich lese zuerst 22 bis 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier spricht Jesus von jemanden, die in seinem Namen Werke getan haben, die in seinem Namen auch Ergebnisse erzielt haben. Die sagen ja nicht, das haben wir erdichtet oder Jesus sagt, das ist nie passiert, sondern ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und ein Kapitel vorher heißt es, in einer Stelle des Gebetes, wie Jesus gelehrt hat, zu beten, dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Das ist die Herausforderung für uns, dass Priorität Nummer eins in unserem Leben ist, dass Gottes Wille in unserem Leben geschehe und nicht unser eigener. Man kann sehen anhand von Jesus selbst, wie schwer es für ihn war, Gottes Willen zu tun. In Gethsemane, Lukas 22, spricht Jesus im Gebet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Er möchte nicht sterben, er möchte nicht hingerichtet werden, er wusste ja, was auf ihn zukommt. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war die Herausforderung, vor der Jesus stand. Und er brauchte noch einmal dieses Gebet, um Gottes Willen tun zu können. Und genauso ist es für unser Leben, wie David, der Psalmschreiber, sagt, es ist eine Herausforderung, als Christ zu leben. Es ist deutlich schwerer, Jesus nachzufolgen, als es nicht zu tun. Aber von Gott kommt auch die Kraft, diese Dinge durchzustehen. Es kommt die Herausforderung von ihm, es sind die Schwierigkeiten da, die auch von ihm kommen, aber es kommt auch die Kraft von Gott, damit wir die Herausforderungen überstehen können. Matthäus 11, 29 ist eine sehr schöne Stelle, wo Jesus selbst sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist nicht so schwer, Jesu Gebote zu halten. Es ist nicht so schwer, mit Jesus in diesem Joch zu gehen, mit ihm gemeinsam zu wandeln und von ihm zu lernen. Seine Gebote sind nicht schwer zu halten. Ich denke, die Herren in dieser Welt, ja, unsere Chefs, legen viel mehr Druck auf uns, üben viel mehr Druck aus. Es ist viel ungesünder, dort gehorsam zu sein in unseren Unternehmen. Es gibt viel mehr Menschen, die unter Burnout leiden und gesundheitlich an Krisen kommen, weil sie ihren Chefs untertan sind. Aber unser Chef Jesus Christus, unser Herr in unserem Leben, weiß, was wir brauchen, was uns gut tut. Und er hat ein Joch, das eben sanft ist und lehrt uns auf nicht immer angenehme Weise seine Gebote zu halten, aber auf eine mögliche Weise, wie wir es gesund durchstehen können. In Jeremia 29, im Alten Testament, sagt der Prophet, oder sagt Gott durch den Propheten, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Bedingung für uns, wir sollen Gott suchen. Und nicht nur zu Beginn des Christwerdens, sondern immer wieder in jeder Phase unseres Lebens. Gott zu suchen mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, von ganzem Herzen. Und er wird sich von uns finden lassen, ist ein Versprechen von ihm. Und Situationen in unserem Leben gibt es immer wieder, gerade in unserer Gemeinde. Und ich denke, wir machen gerade eine schwierige Zeit durch. Aber wenn wir Gott suchen, Gottes Willen suchen, nicht unseren eigenen, nicht unsere Vorstellungen, so wie wir es gerne hätten. Wir wissen ja nicht, was er möchte. Aber wenn wir Gottes Willen suchen, so wird er uns erhören und er wird uns führen. Und ob wir 10 Leute sind oder 5 Leute sind oder 25 sind, ob wir uns schwach fühlen oder krank sind oder ob wir gesund sind, ganz egal, er wird uns führen. Es gibt einen Film, den ich mal gesehen habe in den 80er Jahren, Karate Kid, vielleicht der ein oder andere von euch auch. Das ist ein Junge, der ein Erlebnis hatte, ganz genau weiß ich es nicht mehr, ich kann mich daran nicht erinnern, wahrscheinlich auf der Straße irgendwie zusammengeschlagen worden. Meistens ist dann noch ein hübsches Mädchen dabei und man wird in ihrer Nähe gedemütigt. Auf jeden Fall wollte er unbedingt Karate lernen und ist zu diesem Meister gegangen. Bring mir Karate bei, bring mir diesen Sport bei. Und der Meister war damit einverstanden und hat ihm ein Putztuch gegeben und er durfte sein Auto putzen. Und so immer Kreisbewegungen mit der rechten Hand. Das hat er eine Woche lang gemacht. Und dann durfte er mit der linken Hand dasselbe machen. Dann hat er ihn einen zum Malen gegeben, so einen Anstreich. Wie heißt das? Quast. Ja, so ein Quast, genau, damit durfte er die Mauer streichen. Und zwar immer schön von oben nach unten. Einmal mit der rechten, dann wieder mit der linken Hand, hat er ihm genau gesagt. Und wochenlang hat er diesen Job gemacht. Irgendwann ist ihm dann der Kragen geplatzt, diesem Jungen, und hat gesagt, ich bin nur hier, um Arbeiten für dich zu machen. Ich wollte Karate lernen. Was er ihm durch diese ganzen Aufgaben aber beigebracht hat, dass er eben verstanden hat, sich zu wehren. Ja, er konnte, weil er immer geputzt hat, konnte er plötzlich einen Schlag abwehren. Einmal durch diese Kreisbewegung und dann wieder durch eine Bewegung von oben nach unten. Und das war halt der Sinn dieses Filmes. Er aber, der Junge, hat nicht verstanden, was der Meister in dieser Situation mit ihm gerade vorhatte. Vielleicht ist es so ähnlich mit uns in unserem Leben, dass wir ab und zu, wenn wir in der Situation drinnen stecken, Gott gerade nicht verstehen, was er vorhat, was er uns beibringen möchte, wo wir lernen müssen oder wo vielleicht Sünde rausgearbeitet wird, damit wir erkennen, wo unsere Fehler liegen. Ich bete oft darüber in letzter Zeit, dass ich wieder gebrochen werden möchte über meine Sünde. Dass ich möchte wieder zittern vor Gottes Wort. Nicht, weil ich so gern Angst habe vor Gott, sondern weil ich einfach merke, dass mir es fehlt, die Größe Gottes zu sehen. die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes zu sehen. Wirklich gerne vor Gott auf die Knie zu gehen und nicht aus Gewohnheit, ja, muss man halt im Gebet, geht man auf die Knie, sondern es gerne zu machen und auch, weil ich weiß, wie schön und wie stark es ist, so aus dem Gebet herauszugehen. Wie stark es ist, wenn du zitterst vor Gott, wie eine tiefe Fülle und eine Freude einen Menschen erfüllt, wenn er aus tiefstem Herzen vor Gott auf die Knie geht. Die Juden sind aus Ägypten herausgeführt worden und sie taten das, was sie meistens taten, sie meckerten. 2. Mose 14,14. Hinter den Juden, die Ägypter, vor ihnen das Schilfmeer. Und sie sagen zu Mose, warum hast du uns rausgeführt? Hättest du uns in Ägypten gelassen, wir hätten den Ägyptern gedient. Aber der Herr sagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Dieselbe Stelle gibt es im Propheten Jesaja auch noch einmal. Denn so spricht der Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und Gott, der Herr, wird euch und natürlich auch uns helfen, wenn wir das machen. Amen.